Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Let's go!
Come on!
Wieder mal mit mir, Tobi, und...
Mit mir, nicht Tobi.
Nicht der Tobi. Ja, wir machen nochmal...
Da sind wir wieder.
Sehr gut.
Ja, gutes Intro, Tobi. Man merkt die Motivation gerade.
Ja, hier sind wir wieder,
Podcast. Sind wir wieder. Und bla bla. Es ist wieder Sonntag, wir wissen nicht, dass wir was Besseres eigentlich vorhaben könnten und deswegen haben wir uns jetzt vor den Computer gesetzt und quatschen uns jetzt hier gegenseitig mit irgendwelchen Geschichten voll.
Okay, ich habe heute Folgendes vorbereitet. Nein. Wir sind eigentlich motiviert, weil wir sprechen mal wieder über unsere Lieblingsspiele und was macht mehr Spaß, als über die Spiele zu sprechen, über die wir in den Podcast wahrscheinlich schon 10.000 Mal an irgendeiner Stelle gesprochen haben.
Ich wollte genau das gleiche sagen. So. Ja, genau. Das ist die klassische Füllerfolge in den Serien von damals, ne, wo wir dann noch 20 bis 24 Folgen pro Jahr produziert haben. Und dann hast du so eine Best-of-Folge bekommen. Du hast es so als, keine Ahnung, das erste Mal hast du es nicht gecheckt als Kind. Aber wenn es dann in der zweiten oder dritten Serie passiert, denkst du auch so, boah, was ist denn das, ey? Da kommt ja gar nichts. Das ist nur Rückblenden. Die mussten Geld sparen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Also, es ist keine Best-of-Folge, die wir heute machen. Das könnten wir eigentlich auch mal. Wenn du viel Langeweile hast, könntest du mal ein Best-of zusammenschneiden. Nein, aber wir haben unsere Füllerfolgen für dieses Jahr ja schon durch. Das sind immer die Folgen, die Anfang des Jahres rauskommen. Die Spiele für 20XX, ne? Also diesmal 2024, das haben wir ja gemacht. Und ich glaube, wir hatten noch nie so eine Kombination mit Lieblingsspiele. Außer dieser Reihe, die wir jetzt angefangen haben, ne?
Ja. Das ist unsere erste Lieblingsspielreihe. Wir hatten ganz am Anfang haben wir, glaube ich, mal so immer irgendwie verschiedene Sachen gemixt.
Ja.
Alien Near Sniper Kit oder so hieß die eine Episode.
Auf jeden Fall, ne? Das ist ganz furchtbar gewesen auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Idee gekommen sind, aber wir haben einfach nur irgendwelche.
Ja, wir wollten einfach über vier Spiele reden und dann.
Ja, haben wir die Folge entsprechend nicht thematisiert zusammengeworfen.
Aber diesmal haben wir auch wieder ein bisschen Research gemacht und vorher die Spiele gezeigt, zumindest die vielleicht der andere nicht so kannte. Deswegen können wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten, was der andere dort gesehen hat.
Du hast zumindest Spiele aufgeschrieben, die du gezeigt hast. Ich habe einfach wahllos, ich kann da nochmal tauschen. Ich habe einfach wahllos hier gepickt. Ich schreibe noch eins.
Ja gut, die kenne ich tatsächlich auch, die du geschrieben hast, deswegen alles gut.
So, guck mal, ich habe noch eins raufgesetzt, dann haben wir wenigstens einigermaßen ausgeglichen eine Menge. Du hast 5, ich habe 4, ne?
Ja.
Okay.
Das erste sollte aber recht schnell behandelt sein. Das haben wir uns zuletzt angeguckt. Ich habe mir aufgeschrieben Mega Man X4. Und als wir das nochmal gespielt haben, habe ich mega geflucht, weil ich so gar nichts mehr wusste über das Spiel.
Aber du stellst dich jetzt gerade irgendwie so schlechter dar, als du eigentlich bist.
Ja, nee, also.
Ich meine, wir haben das in einem 2-Stunden-Stream das Spiel fast komplett durchgespielt.
Ja, ich hatte aber wirklich alles vergessen, irgendwie, wie die Boss-Order funktionierte, so ungefähr. Das Einzige, den Anfang wusste ich noch und dann so,
aber du kannst ja mal wen anders, der keine Ahnung von Mega Man generell hat, also die X-Serie sieht mir ein bisschen leichter aus als die regulären Spiele, kannst das Spiel mal in die Hand drücken. Das ist schon schwer.
Mhm.
Also, gerade was die Reihenfolge der Bosse angeht, da kannst du ja schon gut verkacken und hast ja auch oft genug gezeigt.
Ja, mit Zero ist es schon hakeliger. Ja, obwohl das eigentlich die coolere Art ist zu spielen. Macht ein bisschen mehr Spaß,
finde ich. Aber erklär mir das nochmal. Also die X-Serie ist ja ein Spin-off von der regulären Serie. Genauso wie dieses Battle Network und was es nicht alles gibt bei Mega Man. Und irgendwann in den 90ern haben sie sich entschieden, wir brauchen einen cooleren Mega Man und haben dann die X-Serie davon gemacht. Oder wie ist das entstanden?
Boah, genauer kann ich dir jetzt nicht sagen, warum Mega Man X gestartet ist. Aber das sollte einfach nur, ich glaube, die Next Generation sein für Super Nintendo dann. Ne? Die waren jeweils 6. Nee, 7.
Stimmt, die haben ja vorher nur NES-Spiele gemacht.
Genau, 6 NES-Spiele und dann war das erste Super Nintendo-Spiel war dann X. Aber aus irgendeinem Grund geht die reguläre Mega Man-Serie immer noch weiter, ne? Bis ja. dato.
Ja, gibt es da noch andere Spiele, die so ähnlich verlaufen sind? Ich überlege gerade, gibt's bestimmt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Forza ist auch ein gutes Beispiel. Du hast Forza als klassischen Gegenspieler zu Gran Turismo bekommen. Ne? Also eine hyperrealistische Rennspielserie. Und dann haben sie angefangen mit einer arcadigen Sache, mit Horizon. Und haben dann Horizon parallel dazu weitergeführt. Also es kommen immer noch neue reguläre Forza-Spiele raus, aber weiterhin Horizon-Spiele. Also die Serie hat sich einfach aufgesplittet in Arcade und Realismus.
Ja. Boah, ja, ich überlege gerade. Naja, es gab es gibt ja so Sub-Series.
Ich habe auch von Mario Resident Evil als und Resident nachgedacht. Evil und
alle machen das irgendwann mal, wenn es wirklich zu viel wird, zu groß.
Ja, aber das Renaming und dann die nicht konsequente Weiterführung, das ist eher was Spezielleres.
Ja, ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass die innerhalb der Firma auch die Producer und so gewechselt haben. Ne? Dieser Keiji Inafune, der war ja lange Zeit, genau, das war der den Mighty No. 9 verbrochen hat mit seiner Firma und mehrere andere Sachen eigentlich. Der hatte ja dann lange den Hut auf, ab glaube ich Teil 2 oder so war der involviert als Producer später dann. Und der hatte dann glaube ich die X-Serie so ein bisschen auch betreut. Und also das Einzige, was ich mich noch erinnern kann, ist, dass er eigentlich mit X5 aufhören wollte insgesamt mit dieser Serie. Ja. Dann und dann hat aber Capcom noch X6 gemacht hinter seinem Rücken und er wollte eigentlich dann die nächste Serie starten. Also ich glaube, das ist immer so ein Ding gewesen von, ja, es verkauft sich aber immer noch, Leute, wir machen einfach nochmal Klassik.
Ja, klar.
Deswegen gab's 7 auf dem Super Nintendo, deswegen gab's das 8 auf PlayStation.
Ist das dann nicht so schweineteuer, Mega Man X7 für den Super Nintendo? Das ist doch eines von den teuersten Spielen überhaupt, ne, die man irgendwie kaufen kann.
Ja, ohne X, meinst du 7 einfach nur.
Ja, Mega Man 7. War das nicht ein X-Spiel, was so kackteuer war?
Ja, X3, glaube ich, ist am teuersten. Aber die sind alle teuer, die PAL-Versionen. Absurd teuer, weil die wurden irgendwie nur ein paar tausend Mal hergestellt hier. Und die haben diesen einen von diesen Superchips da drin, den DSP-Chips oder was auch immer, für ein paar Billo 3D-Effekte oder so Drahtgittermodelle. Ja, aber warum ist X4 immer noch mein Lieblingsspiel? Hatte ich das damals auf dem PC und das lief einfach richtig cool da drauf. Und ja, ich habe ja jetzt alle gespielt, alle X-Teile, und es ist, finde ich, der bestgelungene. Also X1 hat auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt damals und ist insgesamt auch ein bisschen runder, aber ich finde, X4 ist so das, weiß ich, so casualigste oder so gängigste. Ne? Das kannst du einfach anmachen, kannst es durchspielen, hast Spaß. Du hast nicht diesen, ja, du kannst es natürlich ignorieren, aber du hast nicht diesen Hadouken und so, den du sammeln kannst, ne? Das kannst du eigentlich ignorieren. Also, ja. Du sammelst einfach deine Armor-Sachen als X oder deine Special-Sachen als Zero. Und ich finde, das ist so genau das richtige Delta zwischen Komplexität und, und Einsteigerfreundlichkeit, so bei X4, ne? X3 war recht schwer, X2 hatte diese komischen Bonus-Chips oder so. Das war bei Teil 3. Bei Teil 2, was hattest du da auch? So ein komisches System, irgendwie die Extras waren komisch. Also es gibt immer irgend so ein Mini-Ding, ne? Und bei X4, finde ich, ist es am gestreamlinedsten. So, gerade wenn du mit Zero spielst, du kriegst einfach pro Gegner deine Moves und am Ende hast du wie so eine. Du kannst dich durch die Level bewegen, nur mit Special Moves, ne? Es gibt einen, der geht nach oben, es gibt einen, der geht nach unten, einen, der geht schnell nach vorne und so weiter. Also es macht dann richtig Bock, sich da durchzubewegen.
Und ja. Double Jump nicht zu vergessen.
Ja, Double Jump ist auch. Ja, du hast diesen Spin Jump, ne, wo alles um dich herum dann verletzt wird, ist auch super. Ja, ich finde, da macht man einfach die Bewegung alles am meisten Spaß in dem Spiel immer noch.
Grafisch sah das sehr beeindruckend aus, das Spiel, ne? Also gerade wenn du selber mal irgendwie Pixel Art gemacht hast, was wir ja beide schon durchexerziert haben. Wir hätten uns einfach so viel mehr Spiele noch angucken müssen, wie die ihre Pixelart erstellt haben, weil das, also sieht bei dem Spiel wirklich fantastisch aus. Man sieht da auch schon den Trend Richtung 3D-Modelle vorbauen und dann nachpixeln oder über das Software nachpixeln zu lassen. Ich weiß nicht mehr, wie die das genau gemacht haben. Kann sogar sein, dass die es per Hand gemacht haben. So ein bisschen wie bei Metal Slug. Das ist ja sehr offensichtlich, wie das gelaufen ist. Was nicht ganz so gut manchmal gelaufen ist, finde ich, Hintergrund von Vordergrund zu trennen, ne, weil die doch sehr kräftige Farben für den Hintergrund in vielen Bereichen genommen haben. Aber ansonsten, also das Spiel sieht wirklich fantastisch aus. Ne, haben die echt gut gemacht. Also alle X-Spiele aber eigentlich. Ne, das ist jetzt X4 keine Ausnahme. Die sind alle
sehr, sehr sauber aus, die Sachen.
Ja, bei X6 ist die Qualität insgesamt runtergegangen, was die Sachen angeht, aber das war halt einfach so ein Hackjob. Ein bisschen. Da ist nur der Soundtrack richtig gut trotzdem bei X6. Okay. Ja, das habe ich dir auch mal geschrieben zwischendurch, ne, auf WhatsApp, dass der X4-Soundtracks, wenn ich mit den anhöre, wahrscheinlich auch ein bisschen Nostalgiefaktor, ne? Aber
na klar.
Ich finde den einfach mega geil. Aber
du findest den Mega Man?
Mega geil.
Mega X. Geil, Mann. Das ist denn, das ist der Nachfolger der X-Serie. Mega Man, Mega Man X und Mega Geil, Mann. Wie sind aber die eigentlich auf diese hirnrisse Idee gekommen, den Typen Mega Man in der westlichen Welt zu nennen? Der heißt doch eigentlich Rockman.
Ja.
Das ist doch der viel geilere Name. Von Rockman in Mega Man. Aber wahrscheinlich dachten die dann so, oh, die Amis, wenn wir denen Rockman sagen, dann denken die, dass der Gitarre spielt. Ich weiß es nicht, wie kommt man denn auf die Idee? Das ist sehr seltsam. Da gibt's bestimmt auch wieder eine Erklärung für mit George W. Bush und Pamela Anderson.
Also das einzige Buch, das ich jemals darüber gelesen habe, wie entwickelt wurde, war jetzt bei Resident Evil mit diesem Itchy Tasty, was dieser Alex Aniel geschrieben hat. Okay. Das hat mich tatsächlich interessiert, also so Development Stories, ne? Also ich habe jetzt noch nie ein Buch darüber gelesen, wie Mega Man entwickelt wurde, aber wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen.
Ja, also ist ja schon eine sehr populäre Serie, ne? Also von den Charakteren, die man kennt.
Damals ja, jetzt ist es halt sehr nischig.
Ja, jetzt ist es durch. Ne? Ja. Aber damals von den Charakteren, die eine Plattform repräsentiert haben, die man kannte, war Mega Man ziemlich weit vorne. Ja. Ey, der war in dem Captain N Ding drin. Also.
Ja, hallo, Captain N.
Ich mach mal einen Marker rein. I can't
quit smoking.
Vielleicht kannst du den ja hier einbauen, aber die deutsche Synchronstimme von dem.
Oh war Gott, die auch so rauchig? Ja, ich glaube schon.
Ja, war der nicht sogar irgendwie, bei dem war doch eh was verkehrt, der war doch grün in der Serie oder so, ne, der Mega Man.
Ja, irgendwas haben sie doch da verkackt. Grün.
Das ist ganz komisch. Also ich wusste ja auch gar nicht als Kind, dass das Mega Man sein soll, bis du mir das irgendwann mal gesagt hast. Nee, das soll Mega Man sein. Ich so, was? Der komische Giftzwerg?
Ja, grauenhaft.
Ah, Captain N. Mega Power, my Mega Buddy, my Mega Sensors in all Mega Mega Diversion. It's Mega Stronger than a Mega Warp. Have enough Mega Power to Mega Move it. A Mega Monstrous Castle. Da müssen wir mal eine Podcast-Serie drüber machen. Oder eine Folge reicht auch, wo wir komplett über Captain N herziehen und wie scheiße die Serie doch war.
Oh, mir ist auch gerade noch mal ein Spiel eingefallen, was ich ganz vergessen hatte.
Nein, noch eins. Was schreibst du auf? Ich sehe das nicht in Echtzeit. Ich sehe nur wahrscheinlich, wenn eine neue Zeile hinzugefügt wird. Na komm.
Eigentlich was total offensichtlich ist, aber...
Ah, ja, okay.
Das habe ich komplett vergessen.
Ja, ich hab definitiv auch Spiele vergessen. Aber ich bin dran.
Ja.
Also Mega Man X4, yo, muss ich jetzt aber nicht spielen, weil hast du ja gerade durchgespielt. Und ich habe mich sehr in dich hineinversetzt gefühlt mit dem oft verkacken an Stellen, wo man dachte, das hat man doch eigentlich drauf. Wie kann man das dann eigentlich vergessen? Aber es ist der Vorführeffekt, ne? Das ist das, wenn man vorne an der Tafel steht oder auf dem Sitz bei WWE Millionär sitzt und dann doch nicht die einfachste Frage der Fragen beantworten kann. Ja, als Zuschauer ist man immer schlauer. Backseat Gaming as its finest. So, was haben wir als letztes gespielt hier? Das haben wir auch am letzten Mittwoch haben wir das auch gespielt. Das ist oft so bei den Spielen, die ich hier vorstelle, dass ich die besser in Erinnerung habe, als sie dann tatsächlich waren. Ja. Und Gangsters Organized Crime, also wir haben nie Gangsters Organized Crime gesagt, sondern haben wir nur Gangsters, hat definitiv dazugehört. Das hat Jascha irgendwann mal bekommen, das Spiel. Warum auch immer. Oder wir haben es uns ausgeliehen aus der Videothek. Danach hatte er das. Aber also nicht die Videotheksversion, sondern die Originalversion. Und das ist ein Spiel, was heutzutage so nicht mehr existiert. Und wir haben wirklich danach gesucht und alle anderen Spiele ausprobiert, so Murder und wie sie nicht alle heißen, die in dem Setting rausgekommen sind. Das ist ein Wirtschaftssimulationsspiel mit Actionanteil im 1920er, 1930er Jahren von Chicago. Und jetzt kannst du dir sagen so, ja, okay, Mafia habe ich schon 1000 Mal hoch und runter gespielt. Wo ist denn jetzt der Unterschied bei Gangsters? Ja, das eine ist halt ein reines Actionspiel, ne, so Story-driven Action Game. Open World war ja Mafia. Ich mache hier diese Chief Wiggums, ne, Anführungszeichen, ist ja nicht wirklich Open gewesen. Und das andere ist eben ein Open World Wirtschaftssimulationsspiel, wo du als, ja, Obermacker von einer Mafia-Familie die Stadt unter deine Kontrolle bringen musst und gegen 3 oder 4 andere Computerspieler spielst oder gegen menschliche Spieler, wenn du es im Multiplayer spielst. Und um das zu erreichen, hast du halt mehrere Wege. Du kannst alle über den Haufen schießen, was nicht klappt, wenn du es ausprobierst. Du kannst versuchen, legale Geschäfte nach oben zu ziehen, indem du einfach alles kaufst, was da in deinen Blocks da unterwegs ist. Du kannst Schutzgeld erpressen, du kannst Kaufhäuser überfallen, du kannst Brandanschläge, Bombenanschläge machen, du kannst die Polizisten erschießen, wenn sie dir vor die Füße laufen.
Was man halt so macht.
Also wirklich, du hast echt viele Freiheiten. Das ist ganz cool, weil wir haben, also mit Jascha habe ich sehr, sehr viele von diesen Wirtschaftssimulationsspielen gespielt, auf unterschiedlichste Art und Weise. Na, hier sind garantiert auch noch ein paar drin auf meiner Liste. Aber dieses Gangsters, das hat einfach durch das Setting so einen netten Charme und auch die Grafik ist seltsam. Das ist so eine Mischung aus, also es ist komplett 2D, das Spiel. Aber das Echtzeitzeugs, das ist, ich weiß nicht, ob das Voxel sind oder so, das sieht ganz komisch aus. Aber cool. Ne? Dann haben sie diese wegklappbaren Gebäude, damit du die Übersicht behältst und so. Das hat einen gewissen Charme, das Spiel. Und früher waren wir halt immer zu schlecht dafür. Ne? Das ist irgendwie 98 und 99 rausgekommen und wir haben es nie weit geschafft in diesem Spiel. Wir haben auch immer Multiplayer gespielt und in der Klassiker so viel Geld zusammengerafft, wie man konnte. Alle Leute mit Tommyguns ausgerüstet und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns in der Mitte. Alle Gangster hingefahren und wir haben alle über den Haufen schießen lassen, die uns im Weg gekommen sind. Das ging halt nie besonders lange gut. Wir haben es jetzt vor kurzem, ne, über die letzten 2 Wochen, haben wir es versucht, mal ein bisschen ernsthafter zu spielen, mit Guides aus dem Internet und bla. Und ich meinte gerade eben schon zu Tobi vor der Folge, auch 25 Jahre später sind wir nicht sehr viel besser geworden. Wir verkacken immer noch in dem Spiel. Also es heißt einfach, dass es hochkomplex ist. Die Menüs sind nicht selbsterklärend. Du brauchst eigentlich das Handbuch für dieses Spiel, was nie ein richtig guter Einstieg für ein Spiel ist.
Aber das war damals so.
Das war damals aber so, ja, ist wirklich so. Also auch Dungeon Keeper, ne? Dungeon Keeper gut zu spielen, ohne das Handbuch besessen zu haben oder das Handbuch gelesen zu haben, ist fast unmöglich. Weil da sind auch so viele Sachen drin, die du nur durchs Lesen vom Handbuch verstehst. Jeder weiß, wie man einen Dungeon Keeper einen Dungeon aufbaut, ne? Aber einen Horny zu kriegen oder alle Monster in seinem Ding zu haben, in seinem Lair zu haben oder die Fallen richtig aufzustellen, dass die nicht selber deine Monster kaputt machen sollen. Das waren alles halt Tricks, die hast du nur gelernt durchs Handbuch. Und bei Gangsters ist es ähnlich. Da gibt es so viele Mechaniken, die das Spiel dir nicht erklärt. Es gibt kein richtiges Tutorial und gar nichts. Aber es macht irgendwo auch den Reiz aus, ne? Bei so einem Spiel dann auch das selber rauszukriegen und selber dann belohnt zu werden, wenn du ein bisschen mehr Zeit investierst. Naja, also wir haben es jetzt in Abstand von 25 Jahren mehrmals probiert, dieses Spiel zu spielen. Es ist auch nicht besonders einfach, das zum Laufen zu kriegen. Na, auch da brauchst du einen Guide aus dem Internet für, damit du das schaffst. Selbst mit der vorgepatchten GOG-Variante, die geht nicht einfach so. Kannst du mal probieren. Aber ich kann es euch mal ans Herz legen. Und wenn ihr was wollt, was in die Richtung geht, aber diesen ganzen Action-Teil halt leider so ein bisschen außen vor lässt, dann müsstet ihr euch Omerta angucken. Das ist relativ neu. Ich glaube, so 2 oder 3 Jahre alt müsste das sein. Und das ist aber nur was für diesen Wirtschaftsteil. Also, dass du deine eigene Schnapsbrennerei aufbauen musst und bla 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 und so. Aber dieses, ich rüste meine Leute mit Tommyguns aus, steck die in Autos und fahre zur Polizeiwache und erschieß alle Leute, das fehlt so ein bisschen bei dem Spiel. Dann müsst ihr wieder auf Mafia wechseln. Da kommt ja, glaube ich, auch bald ein neuer Teil raus. Und dann könnt ihr da die Leute über den Haufen schießen. Naja. Ja,
für mich war das so eine Mischung aus diesem Pizza Connection, wie hieß das, ja, ne? Und ja. Syndicate. So was total. Diese
One-Foot-Sache
angeht. Das sieht sehr ähnlich aus, finde ich.
Ja, absolut. Das stimmt schon. Eher Syndicate Wars, würde ich sagen. Also der zweite Syndicate-Teil müsste das gewesen sein. Der war ein bisschen taktischer, wenn ich das ja richtig in Erinnerung habe. Aber Pizza Connection auf jeden Fall, ne? Definitiv. Und ey, ganz ehrlich, selbst bei Pizza Connection hattest du Echtzeit-Action drin. Ne? Du konntest ja einfach Waffen kaufen und in die Restaurants von deinen Gegenspielern gehen und die Restaurants zerbomben oder mit dem Raketenwerfer
zerschießen. Ja. Auf alles drauf klicken.
Das war auch lustig. Haben die auch nie wieder richtig gut hinbekommen. Ich habe das neue Pizza Connection, was sind das, 3 oder so, habe ich mal gespielt, als das rausgekommen ist, von Assemble Entertainment aus Deutschland hier. Nett, aber der Witz hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Hm. Und da fängst du wirklich mit so einer Pizza Piaggio fängst du an, mit so einem Mofa, was hinten so einen Aufbau drauf hat, wo du die Pizzen draus verkaufst. Und erst dann kannst du dir dein eigenes Restaurant kaufen. Aber irgendwie hat es da auch gefehlt. Ja, also könnt ihr euch mal angucken. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist und mich so sehr gereizt hat, dass ich es auch 25 Jahre später nochmal ausprobieren wollte.
Und ist es jetzt immer noch in deinem Olymp der Lieblingsspiele?
Ach nee, ist es nicht. aber also das ist, ich krieg's ja nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ne? Insofern ist es da auf die Liste aufgekommen. Es ist ja mit vielen Spielen so von damals. Also wenn du die heutzutage dann nochmal spielst, denkst du so, oh, mit dem Wissen, was ich heute habe, im Vergleich mit all den anderen Spielen, die ich bisher dann so gespielt habe, ob das immer noch gut ist, ich weiß ja nicht.
Ja. Ja, Wirtschaftssimulationen, ich denke schon, dass die gut altern können, aber du brauchst auch irgendwo dieses Wissen, das musst du dir behalten, ne, das, wie das früher war. Oder du brauchst halt wirklich ein gutes Tutorial. Aber du hast ja hier auch auf deinem Backlog noch Sachen, die wahrscheinlich heute noch ganz gut funktionieren. Da es ja moderne Engines dafür gibt und so.
Ja, ja, definitiv.
Okay. Ja, ich glaube, ich handle die mal gemeinsam ab, weil das ist halt so diese Doppelpack-Rollenspiele für die Dreamcast. Die einzigen zwei, die wirklich gut waren, die, habe ich schon oft erwähnt, mir meine Sommerferien geklaut haben zu der Zeit, wo ich das noch hatte.
Andere Leute sind ins Freibad gegangen und haben den weiblichen oder männlichen Körper erforscht. Tobi ist an die Dreamcast gegangen und hat den weiblichen oder männlichen Körper erforscht.
Und ich hatte ein Freibad vielleicht 10 Minuten zu Fuß von mir.
Du hattest eins 10 Minuten, ich hatte eins 1 Minute entfernt. Ich musste nur über die Straße rübergehen ins Rixdorfer. Mhm. Das in Berlin-Mariendorf. Das ist, 1 Minute ist vielleicht auch ein bisschen über, aber lass es 5 Minuten gewesen sein. Ich musste 2 Kreuzungen, musste ich überlaufen. Das allein hat schon ein bisschen gedauert. Aber auch da hat es manchmal der Computer geschafft, mich zu besiegen. Das hat mich den ein oder anderen Nippelblitzer gekostet.
Ja, nee, ich war schon sehr oft im Freibad tatsächlich. Aber ich kann mich speziell daran erinnern, dass ich da wirklich nicht mehr von der Konsole weggekommen bin bei den 2 Spielen.
Okay.
Ja, das war einmal Skies of Arcadia. Ich glaube, da hatten wir auch schon irgendwie mal drüber geredet.
Garantiert.
Ich habe auch letztens ich bin im Moment noch auf diesen super langen Video-Essays über Spiele hängen geblieben, ne? So als Hintergrundrauschen. Also, boah, das ist ja ein YouTube-Kanal. Ich glaube, I Finished a Video Game oder sowas heißt der. Es müsste ein Brite sein, der hat zuletzt, ich glaube, über 6 Stunden die ganze Metroid-Reihe oder so bequatscht. Und ich so, alter Schwede, ist das krass, überhaupt das zu machen. Was
für Vorbereitung das dauert, ne? Also ich meine, das musst du dir aufschreiben und wissen, wie lange du über ein Kapitel redest, dass du auf 6 Stunden kommen kannst. Das ist ja ein Hörbuch.
Meine Güte. Ja, eben. Das finde ich sehr beeindruckend. Und da habe ich gerade echt viele, so 2, 3 Leute oder so gefunden wieder, ne, auf YouTube, die jetzt so richtig aktiv geworden sind, irgendwie seit 1 Jahr, 2 Jahren oder sowas, die richtig coolen Content machen. Und es gibt immer wieder neue. Ja, auf jeden Fall habe ich da auch was über Skies of Arcadia nochmal gesehen.
Uns machen richtig coolen Content.
Hat mir auch nochmal so ein bisschen das Revue passieren lassen, ne, wie das Spiel an sich aufgebaut ist und was auch, es gibt ja 2 Versionen, es gibt die Dreamcast-Version und später die Gamecube-Version, die habe ich immer noch nicht wirklich gespielt.
Die du aber hast, was ja eigentlich Jaschas Gamecube-Version ist, ne? Mhm. Die ich dir vermacht habe.
Danke, Jascha.
Ach ja. Skies of Arcadia Legends hieß das dann für ein Gamecube.
Genau, die hat zwei halt,
oder 3 Sachen, die verändert wurden.
Die hat irgendwie schlechteren Ton, also schlechtere Tonqualität, weil diese Gamecube-Discs, die waren wohl zu klein in der Speichermenge, lustigerweise. Obwohl die Dreamcast-Discs auch nicht so viel größer waren. Die waren, glaube ich, nur 1,2 oder so, Gigabyte. Ja. GD-ROMs. Naja, auf jeden Fall, die Dreamcast-Version ist so ein bisschen technisch besser, aber die Legends ist halt deutlich erweitert. Und die haben auch die Zufallskämpfe runtergeschraubt in der Frequenz und so, was deutlich das ein bisschen entzerrt, das ganze Geschehen. Ja, es ist eins dieser typischen JRPGs, die dir wirklich so dieses Abenteuergefühl bringen, ne? Und ich finde gerade, also speziell eher Grandia 1 noch macht das auch sehr gut, dass du dich so als Kind auf den Weg machst, ne, raus in die weite Welt und so. Also viele von den Spielen machen das, ne? Plötzlich musst du die Welt retten und du, oder Zelda auch, ne, sowas.
Machen das nicht alle japanischen RPGs? Es geht doch immer darum, die Welt zu
retten. Es geht sehr oft darum, auf jeden Fall. Und das schafft das halt extrem gut und dir wächst irgendwie jeder Charakter so ein bisschen ans Herz. Du kannst eine ganze Crew zusammenstellen, so ein bisschen wie bei Suikoden. Na, was Suikoden, oder wie auch immer man das ausspricht.
Ich hab's immer Suikoden ausgesprochen. Und damit ist es auch gesetzt, dass man es so ausspricht, ganz einfach. Ja, aber das Beste an Skies of Arcadia ist doch, dass du ein Luftschiff hast und Luftschiffkämpfe machen kannst und die auch richtig geil sind.
Also noch vor Wind Waker konntest du da durch die Gegend düsen. Ja. Es war auch keine Open World in dem Sinne, ne? Es ist eher, aber du kannst in einem recht großen Areal kannst du rumfliegen und du kannst halt Sachen entdecken, die einfach unsichtbar in der Spielwelt rumgeistern und du musst das durchkämmen, etwas mühselig tatsächlich, aber du kannst Tipps bekommen teilweise. Und die kannst du dann du kannst quasi die Welt charten. Und dann kriegst du wie beim Metroidvania eigentlich immer irgendwelche besseren Sachen, die dein Schiff aufrüsten und dann kannst du in neue Gebiete hervorstoßen. Und das ist so eine typisch, auch wie bei Wind Waker so ein bisschen, ne, die Welt wurde irgendwann vernichtet und jetzt gibt's nur noch Inseln in der Luft und der Erdboden ist eigentlich also verwüstet von irgendwelchen Stürmen. Da kannst du nur mit einer speziellen Ausrüstung kannst du da durch diese Wolkendecke nach unten und da ist ja permanent Nacht und alles kaputt und tralala. Also da will eigentlich keiner hin.
Ah, ich fand das schon ziemlich geil, das Spiel, ne? Also das Intro ist super gemacht bei Skies of Arcadia. Die Charaktere werden gut eingeführt. Das mit den Luftschiffkämpfen, also jetzt haben wir ja Skull and Bones bekommen. Scheint ja doch etwas schwieriger zu sein, angenehme Schiffkämpfe zu machen, also die gut funktionieren. In dem Spiel ist es halt sehr taktisch, also ist ja wenig actionlastig durch die Animationen dann am Ende, aber du musst ja wirklich eine gute Position einnehmen in deinem Luftschiff, aus dem du das andere Luftschiff dann angreifen kannst und so. Und du kannst, also es macht einfach sehr viel Spaß. Ich bin halt kein Freund von den Zufallskämpfen. Ich mag das eher, wenn du die Gegner auf der Karte siehst und denen auch aktiv ausweichen kannst, um so einen Zufallskampf zu umgehen. Das machen aber nicht viele Spiele. Also kannst du auch an einer Hand abzählen. Aber der Soundtrack ist super. Die Grafik ist cool. Das ist schon ein sehr gut gemachtes Spiel.
Ja, es hat so ein richtig schön klassisches JRPG, aber wirklich alles gut gemacht. Du hast einfach eine gute, es ist nicht so super, wie soll ich sagen, so abgefahren, wie damals die Spiele bei Final Fantasy VII dann geworden sind, ne? Oder diese, also gerade auf der PlayStation, da wurden dann die RPGs schon sehr verkopft, ne? Und das ist eher so ein Throwback wieder zu, hey, einfach Abenteuerlust und nach draußen und Luftpiraten.
Ja, und sie haben es ja geschafft, ne? Das haben wir auf der Games Academy ja eingetrichtert bekommen. Steampunk ist das, was jeder machen will, aber keiner hinbekommt.
Ja. Stimmt.
Die schaffen's. Also, die haben es geschafft, ein Steampunk-Game zu machen. Es ist halt angelehnt Steampunk. Ja. Mhm. Aber gut umgesetzt. Also, glaubhaft, schöne Welt.
Ja. Also, ich kann es nur empfehlen, wenn man es heute spielt, da gibt's ROM-Hacks, quasi Patches, wo man auch noch mal die Encounter-Rate anpassen kann und solche Geschichten. Und die alte Musik auch in dieses GameCube-File wieder reinpacken kann. Ja, also, die unkomprimierte Musik. Und dann ist es tatsächlich die beste Version mit Legends, wenn man die quasi im Emulator spielt dann. Okay. Oder man kann es auch patchen und dann halt auf einer Wii abspielen oder ein GameCube, ja, wenn man das möchte. Kann man eigentlich heutzutage trotzdem noch empfehlen, auch wenn es ein bisschen oldschooliger ist. Ne? Aber definitiv cool. Und das zweite ist dann Grandia 2, da habe ich auch super oft schon drüber gesprochen. Deswegen halte ich mich jetzt kurz. Das ist auch recht klassisch. Auch so, was die Struktur angeht, der Charaktere und sowas. Das ist alles ein bisschen Anime-Klischeehaft. Aber auch da schafft's irgendwie, die Charaktere halt so sympathisch zu machen, dass du Bock drauf hast, ne? Und auch wenn das ein bisschen flach ist und das ist typische wieder, Japaner haben's ja so mit, wir müssen Gott bekämpfen am Ende. Das wird auch bei Persona und sowas, ne? Bei diesen Shin Megami Tensei ist das ein Riesending. Am Ende kämpfst du immer gegen Gott. Warum auch immer. So ähnlich ist das da auch. Ein bisschen die Kirche ist böse und der Papst ist irgendwie der Oberschurke.
Ja.
Whatever. Aber es ist ein bisschen edgier als Grandia 1. Da war es wirklich mehr so, wenn du Grandia 1 mal spielst, ne, immer am Anfang, das ist wirklich so ein Abenteuerlust-Intro, ne? Hier ist es mehr mit einem Charakter, der auch eher so ein bisschen wie Cloud ist, so ein bisschen distanziert. Er lässt das alles gar nicht so mehr so an sich ran. Er ist irgendwie so ein kaltschnäuziger Professional oder so, obwohl er natürlich 16 ist oder so, ne? Das typische alberne Konstrukt da in Animes. Aber die Charaktere werden sehr schnell sehr sympathisch, würde ich sagen. Wirklich nett gemacht. Okay. Und der Soundtrack auch da. Also, ich glaube, ich habe es schon oft erwähnt, aber wenn der Soundtrack auch stimmt in diesen Spielen, dann sind die für mich so All-Time-Classics. Du kannst einfach drin abtauchen gleich wieder, ne? Das ist einfach cool.
Ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt. Aber mir ist das, wann ist mir das zum ersten Mal passiert?
es müsste bei dem Halo gewesen sein, wo ich mir wirklich den Soundtrack von dem Spiel gekauft habe und den auf dem MP3-Player auf dem Weg zur Schule, wie auch immer, rauf und runter gehört habe, weil ich das so gut fand, was sie da musikalisch gemacht haben. Und das ist dann, also retrospektiv ja mit viel, viel mehr Spielen dann passiert. Also du hast das, glaube ich, bei dir auf der Liste auch drauf, also Secret of Mana, wenn ich mir davon den Soundtrack anhöre. Na, deswegen fand ich das so toll, dass das bei der, wie heißt das, Final Symphony, ne, bei dem, bei der orchestralen Version, dass sie da auch ein Secret of Mana-Ding reingepackt haben. Nur deswegen habe ich mir das nochmal angehört. Ich kann ansonsten mit den Final Fantasy-Spielen jetzt nicht so besonders viel anfangen. Mhm. Aber also das Secret of Mana-Ding, das holt mich auch unheimlich ab. Also das ist so Musik, da hängt sehr viel Kindheit dran.
Wenn ich darüber spreche, kann ich auch nochmal drauf eingehen. Aber es gibt von dem ersten, ne, Saiken, den Setsu 1, Mystic Quest hieß es bei uns. Mystic Quest, ja. Da gibt's ja irgendwie 3 Iterationen von dem Soundtrack oder sowas, weil die haben das ja zweimal remaked, sag ich mal. Neu gemacht. Es gibt die GBA-Version, ne? Und dann gibt's noch mal diese Android-Version, die sie draus gemacht haben.
Das haben sie da nicht diese Hintergründe verkackt oder war das?
Nö.
Ah, nee.
Das war einfach nur dumm, dass es nur auf Android gab. Aber ich glaube, sie haben es dann noch mal portiert auf PSP oder so. Ich habe es auf jeden Fall auf der PS Vita.
Ah, immerhin. Ja, gut.
Das ist super, tatsächlich. Also man sollte nicht meinen, dass es gut ist, aber auch diese Version vom Soundtrack nochmal ist richtig geil. Also du kannst eigentlich jede Iteration hören. Das wird eigentlich immer nur besser.
Also, ja. Das müsste ich auch echt nochmal spielen, ne? Das ist halt so ein bisschen untergegangen damals, die Gameboy-Variante Mystic Quest. Das hast du immer angespielt und es war ja so krass umfangreich, das Spiel, und du wusstest es nicht.
Für ein Gameboy-Spiel war das extrem lang, also.
Und na, du bist halt bei den Gameboy-Spielen gewöhnt gewesen, so, weiß ich nicht was, Turtles auf dem Gameboy, Stunde, dann hast du das durch, oder weiß ich was, irgendein anderes Spiel. Und wir haben ja Gameboy-Spiele mal getauscht, im Hort oder in der Schule. Und dann hatte ich irgendwann mal Mystic Quest in der Hand. angemacht und so, oh Gott, was ist das denn? So viel, was passiert denn da? Was muss ich machen? Was, gegen riesigen Tiger kämpfen? Um Gottes Willen, was ist denn da los? Also da war ich sehr überfordert mit dem Spiel und hab das schnell wieder zurückgetauscht. Aber müsste ich echt nochmal spielen. Das gab's doch auch für ein Super Nintendo, ne? Mystic Quest?
Nee. Achso, nee, ja, das war aber ein anderes Spiel. Das war Final Fantasy Mystic Quest. Das war eigentlich nur so ein komisches Spin-off für Anfänger von Final Fantasy.
Ja, naja, gut. Also, Grandia 2, auch gut.
Auf jeden Fall.
Worauf spielt man das heutzutage? PC oder im Emulator?
Ja, es gab verschiedene Ports, ne? Es gab zuerst, also Dreamcast war die Ursprungsversion, dann haben sie das für PlayStation 2 released. Und alle fortführenden Ports, die basieren alle auf der PlayStation 2-Version anscheinend. Und die, ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Also, das war bei Tales of Symphonia, da irgendwie alles war immer nur 30 FPS. Und ob das bei Grandia 2 auch so war, das kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber wenn man da irgendwie auf den Steam Store mal schaut und danach dann nach den Reviews guckt, dann findet man das sicherlich raus. Und ja, es gibt hier Grandia HD Remaster und Grandia 2 HD Remaster. Momentan steht's bei sehr positiv, aber ja, es ist irgendwie kein sehr guter Port anscheinend. Crasht häufig und sowas, sagen einige.
Okay.
Ja, also die sind nie so mit der vollen Liebe umgesetzt worden, ne? Das siehst du ja sehr häufig bei diesen älteren JRPGs. Die werden dann so auf Biegen und Brechen irgendwie nochmal remastered. Und meistens wird einfach nur die alte Version genommen und das irgendwie hochskaliert und das war's. Ist leider, selbst bei Final Fantasy und sowas, teilweise super lame, was sie da draus machen. Aber ich glaube, so richtig schief liegt man damit nicht. Ist aber auch schon von 2015 der Port, also muss man mal gucken. Also ich finde die Originalversion immer noch sehr spielbar, auf dem Emulator beispielsweise. Und ich weiß jetzt gerade nicht unbedingt, was es da für große Unterschiede gibt zwischen PlayStation und Dreamcast.
Okay.
Immerhin konnte man halt die Dreamcast-Variante Progressive Scan, also mit 480p spielen. Ne? Das war ein Vorteil damals.
Wenn man denn die Konsole mit einem VGA-Kabel irgendwie an den Monitor angeschlossen hat, was ja niemand gemacht hat. Ja, aber hat ja niemand gemacht. Ja, wie gesagt, ne, one in a million. Also, schön, wenn du das gemacht hast, aber jeder andere hat das Ding über ein VGA-Kabel, über ein SCART-Kabel an den Fernseher angedübelt.
Ich habe immer noch die VGA-Box bei mir rumliegen. Die konnte ich nicht weggeben.
Okay, ich mach mal jetzt nicht das Obvious, was hier auf meiner Liste draufsteht, sondern ich nehme mal das Spiel, was als drittes hier steht, nämlich Planetside 1. Das mag ja der ein oder andere kennen, also von Planetside schon mal gehört haben. Das ist ja ein Massively Multiplayer Online-Shooter. Und als das rausgekommen ist, war das das einzige Spiel, was so war. Es gab MMORPGs, die gab es schon lange, aber Massively Multiplayer Online-Shooter mit einer persistenten Welt, das gab's nicht. Das war ganz, ganz neu. Und ich habe das, glaube ich, bei Giga Games oder so gesehen, dass es das Spiel gibt und war Feuer und Flamme für das Ding. Und ich weiß nicht mehr, wie das damals war, aber ich meine, du hast das Spiel, ich habe das gekauft. Wir haben uns das alle gekauft, so war das. Wir haben uns das alle gekauft, das Spiel, also gesamter Freundeskreis. Jeder hat das Ding sich gekauft, 50 Euro oder sowas gekostet hat, installiert und wir haben das alle zusammen angefangen zu spielen. Also bestimmt 5, 6 Leute. Und du hast 3 Fraktionen gehabt in dem Spiel, ne? Die gelben, die roten und die blauen oder so, oder lilanen. Ich frag mich nicht mehr, wie die hießen. Terran Republic war, glaube ich, die roten. Oh Gott. Egal. Und die waren alle recht ähnlich, die Fraktionen, aber haben sich in den Waffen und Fahrzeugen unterschieden. Und es ist ein großer Planet und es geht um die Herrschaft auf diesem Planeten. Du hast verschiedene Inseln und sowas. Und wenn du dich einer Fraktion anschließt, dann kämpfst du halt für diese Fraktion. Fertig. Ich glaube, dann, wenn man für eine andere Fraktion kämpfen wollte, dann musste man eben einen neuen Charakter dafür machen. Und das ist so unfassbar geil gewesen, dieses Spiel. Es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ne? Wir haben das rauf und runter gespielt, haben uns am Anfang, glaube ich, für die Roten entschieden, für die Terran Republic, weil du da, ich meine, weil das, weil die einen Panzer hatten, wo du alleine fahren und schießen konntest. Also wo du nicht unbedingt zu zweit drin sein musstest. Das war sehr geil, also das hat wirklich viel Spaß gemacht. Als ich es dann mit Jascha gespielt habe, das Spiel, ne, und dann weitergespielt, haben wir uns eher für die lilane Fraktion entschieden, eben weil wir es zusammen gespielt haben und man zusammen in einem Panzer, die hatten so Schwebefahrzeuge, fahren konnte und beide konnten schießen. Der eine, der gefahren hat, konnte schießen und der andere, der nur schießen konnte, konnte halt auch schießen, wenn man den Turm bewegt hat. Ich kann dir nicht erzählen, also ich kann dir wenig Momente davon erzählen, aber wenn ich an dieses Spiel denke und an den Spaß, den ich mit diesem Spiel hatte, das ist das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass wir ein Koop-Spiel gespielt haben und also wirklich Geschichten über dieses Spiel erzählen konnten, die so nicht nochmal vorgekommen sind. Da sitze ich in einem Flugzeug drin, das war noch ohne Jascha, sitze ich in so einem Flugzeug drin, was irgendeiner gesteuert hat, sitzt es, glaube ich, zu 6 drin oder so. Und wir fliegen über die Karte so rüber. Du guckst nach unten und siehst die Welt, wie sie an dir vorbeizieht. Kannst da mit der Laserkanone irgendwie rausschießen und irgendwen auf den Kopf spucken. Das war so gut gemacht einfach. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ne? Dann hast du da verschiedene Klassen natürlich auswählen können, so typisch wie bei Battlefield oder was auch immer. Und du hast auch die Möglichkeit gehabt, eben einen Commander zu spielen. Also einer, der effektiv gar nicht kämpft, sondern nur die Truppen befiehlt. Und den Fehler solltest du halt nicht machen, wenn du davon keine Ahnung hast, diese Klasse auszuwählen, weil die Leute erwarten halt auch, dass du dann denen Befehle gibst und Befehle vom Oberbefehlsstand weiterleitest, ne, wenn die halt sagen so, heute ist die Insel fällig und wir konzentrieren unseren Angriff auf den nordöstlichen Teil oder so, dann musst du das ja an deine Truppen weitergeben und musst die Nachschubplätze musst du organisieren und weiß ich nicht, also es ist wirklich richtig cool, macht echt viel Spaß. Wenn man heute sowas spielen möchte, dann ist, also ich glaube, dass Planetside 2 noch aktiv gespielt wird.
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, die Community schrumpft täglich davon. Kann man auch spielen, macht auch immer noch Spaß, Planetside 2. Na, es hat auch jede Menge Erweiterungen bekommen. Die beste Erweiterung, die damals für Planetside 2, also den Nachfolger rausgekommen ist, ist, dass die diese Mechs eingeführt haben. Das sind halt wie so Superrüstungen, die du dir holen kannst als Spieler. Und die geben noch mal ein bisschen, einfach nochmal ein bisschen Variabilität in das Spiel mit rein. Also nicht nur Fahrzeuge hast du dann, sondern eben so Anzüge, Mech-Anzüge. Die sind nochmal ziemlich geil. Wenn du keinen Bock hast auf dieses Massively Multiplayer Online-Scheiß-Zeugs, dann kannst du Squad spielen. Gibt's bei Steam, kannst du dir das kaufen. Ist jetzt nicht Far Future Space, sondern ist eher aktuelle Fahrzeuge und Kriegsszenarien. Und das funktioniert so ähnlich, ist aber eben nicht Massively Multiplayer, sondern ist immer missionsbasiert, aber auch Multiplayer. Also nicht mit Bots, sondern mit echten Menschen. Aber du hast auch einen Commander, na, und du musst strategische Ziele machen und so. Hell Let Loose ist auch sehr ähnlich, ist dann eher Zweiter Weltkrieg. Na, hat auch viele Sachen davon. Du verzichtest aber auf diesen ganzen Space-Scheiß. Das muss der bewusst sein. Aber es macht trotzdem auch viel Spaß. Und Planetside hat mir damals jede Menge mitgegeben. Und hat mich auch lange beschäftigt, was eher ungewöhnlich ist für mich und massively Multiplayer-Spiele, die also fesseln mich maximal einen Monat eigentlich und dann bin ich durch. Ich bin ja nie der Typ, der da lange dran bleibt. Aber bei dem Spiel, das waren Monate.
Also ich habe auch einen Kumpel, der sehr lange dann Planetside 2 gespielt hat oder der generell solche Spiele spielt gerne und dann irgendwelche Kriegsgeschichten quasi rauskramt, ne? Ja, da sind wir dahin gefahren und haben wir die alle überrascht und ja. Die hat keine Ahnung, was passiert.
Gedacht, ne? Ich konnte auch nie was anfangen mit diesen ganzen World of Warcraft-Geschichten. Weil ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, ne? Wenn da einer von einem Raid erzählt, also, ja gut. Ihr habt da halt angestanden, wie in der blöden Warteschlange, dann ist der Boss gerespawnt, ihr seid da reingegangen in den Dungeon bis zum Boss, habt den gekloppt, geguckt, dass ihr das Loot abgreift und seid da wieder rausgegangen. Das war halt irgendwie nicht meins. Ja, das
ist ja auch ein Unterschied, ne? Weil da spielt man ja nicht gegen andere Menschen, sondern ja, mit anderen Menschen gegen die Computer.
Also da und da spielst du mit anderen Menschen gegen andere Menschen.
Ja.
Das und dann halt auch Shooter. Das ist halt geil gewesen. Wirklich. Ja, das sind halt die klassischen Sachen, du schreibst, das haben wir wirklich gemacht, das ist kein Quatsch, weil das jetzt halt relativ populär ist. Du siehst einen, der mehr oder weniger außerhalb von deiner Scope-Reichweite rumrennt, aber du siehst seinen Namen und du schreibst ihn im Chat an, damit er stehen bleibt und auf die Nachricht reagiert, damit du ihn halt wegrotzen kannst. Frag Jascha, wir haben das wirklich gemacht. Wir haben die Leute angeschrieben, na, das, er ist stehen geblieben, halt drauf. Und weg ist er.
Gemein.
Ja, gemein, aber geil. Also das ist, du musst halt auch das Metagame beherrschen.
Ja, ja.
Ah, es war super. Wirklich.
Ja.
Ganz tolles Spiel.
Dann kann ich jetzt gerne bei Shootern bleiben.
Ja, jetzt hol mal.
Ich gehe einfach mal stumpf meine Liste ab hier.
Ja, okay, alles
klar. und zwar Doom ist jedem geläufig. Und ich denke, man wird irgendwie gefoltert, wenn man nicht sagt, ja, Doom 1 oder Doom 2 ist das Beste. Aber von allem, was ich bisher gespielt habe, und ich mag alle Doom-Teile eigentlich, selbst Teil 3 macht trotzdem noch Spaß, wenn man ihn heutzutage spielt. Aber
auch wenn er so vorhersehbar ist, ne?
Ja.
Ist
halt,
aber Dr. Betruger war schon geil, Teil 3.
Aber das, was mir immer noch am meisten Spaß gemacht hat, war Doom 2016, also das Reboot.
Ja.
Obwohl der nächste Teil dann, was Gameplay angeht, nochmal ordentlich was rausgerissen hat. Also es ist halt aber auch nochmal ein ganz anderes Spiel eigentlich, auf seine Art. Ja, aber bei 2016 war die Mischung einfach perfekt. Würde ich heute jederzeit wieder durchspielen. Und ja, einfach dieses Gimmick am Anfang mit der Story, ne, wie er drauf reagiert und sowas. Das ist wie so ein Erholungs-, wie so ein Sanatoriumsspiel, ne? Immer wenn du angekotzt wirst von irgendeiner viel, viel zu verkopften Geschichte oder so, ne? Irgendeiner nimmt sich so ernst. Ist mir so ein bisschen bei Resident Evil Village jetzt gegangen, als ich sie endlich mal gespielt hatte. So, okay, warum nehmt ihr euch denn jetzt so ernst, ne? Das ist doch, also hat auch seine Spaß mit, ja. Und dann spielst du Doom 2016. Und du guckst dir einfach zu, wie er auf diese ganze Story scheißt. Das ist einfach so das Antidot für zu verkopfte Spiele-Stories oder sich selbst zu ernst zu nehmen. Ist einfach super. Und ja, die Action ist super. Das Spiel läuft auch einfach extrem performant. Gut, ich muss sagen, Eternal läuft noch viel performanter. Also wenn du es direkt vergleichst, das ist eigentlich gar kein also ein Riesenunterschied, meine ich. Also gar keine, na, wie sagt man, da gibt's gar keinen Contest zwischen den beiden.
Das ist keine Iteration, das ist eine Neuinterpretation.
Ja, nee, ich meine nur, die Engine von Doom Eternal ist noch mal extrem viel performanter. Das ist wirklich krass, wie viel.
Läuft in 120 FPS sogar auf dem Display deiner Zahnbürste.
Ja, die haben, das war irgendwie so ein Versuch, ne, wo sie so eine CO2, also so ein Stickstoff, Stickstoff gekühlte CPU genommen haben und das Spiel auf 1000 FPS gespielt haben oder so.
Richtig brauchst krass. Du ja nicht mal, das kriegst du ja auch so hin, ne? Wenn du einen richtig potenten Rechner hast, kannst du das ja, also der Linus macht das ja relativ häufig, einfach das Spiel dann halt voll aufdrehen und so, okay, auf dieser 10.000 Dollar CPU läuft das Spiel halt mit, weiß ich nicht was, 4.000 Frames oder so, okay. Ah, sehr lustig.
Ja, aber Doom 2016 super, eindeutig, ja. Also der Soundtrack von Mick Gordon ist einfach auch leider untouchable. Oder irgendwelche
Kettensägen-Samples und so. Dann auch mit dem Nachfolger gab, ne? Und ihm, also.
Ja, da haben sie sich irgendwie zerstritten, keine Ahnung.
Ja. Sieht am Namen. Ich finde das auch so, also bei dem Spiel, wenn man sich da die Entwicklungsgeschichte anguckt, kann man sich auf YouTube anschauen, ne? Also wie die Entwickler darüber lamentieren, was sie denn eigentlich für ein Spiel machen wollten. Und man kann sich auch irgendwo noch Videos angucken von dem Pitch oder dem Demo-Alpha-Gameplay von Doom 4.
Von dem Call of Duty-like.
Und das ist so eine gute Entscheidung gewesen, dieses Spiel stattdessen rauszubringen und auf die Finisher zu setzen und nicht auf Taktik oder keine Ahnung was sie da vorher machen wollten. Allein dieses eine Minigame, also Gegner abballern, bis sie blinken und dann eine richtige Tastenkombination drücken, damit du sie zerspratzeln lassen kannst. Das ist einfach so befriedigend in dem Spiel.
Ja, hat mir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Aber das war, glaube ich, der größte Turnaround oder sowas, wo jeder gesagt hat bei dem Trailer, oh mein Gott, das wird nie funktionieren. Das ist das beschissenste Feature ever. Und dann spielst du es und denkst so, Alter, das ist das Geilste seit langem. Warum haben wir das nicht schon viel früher gehabt?
Wir müssen euch den Podcast-Reihe, müsst ihr euch anhören. Da haben wir lang und ausführlich über dieses Feature geredet, und, über die Herangehensweise bei der Entwicklung und so weiter und so fort. Das ist echt beeindruckend gewesen, dass sie das so gut hinbekommen haben und dass das Spiel sich so flüssig anfühlt, wirklich.
Das haben sie bei Eternal ja auch nochmal ausgebaut mit den Finishern und sowas. Aber da hattest du dann so viele Elemente, dass es nicht so dieses Gewicht hatte, ne, auf diesem einen Ding.
Ja, und heute habe ich Doom Eternal nicht fertig gespielt, weil es mir zu technisch ist. Es ist einfach für mich zu sehr Schach und zu wenig Durchballern. Wenn ich meinen Kopf ausmache, dann mache ich ihn auch richtig aus bei so einem Shooter. Und dann will ich auch mit egal welcher Waffe da durchgehen. Und das geht halt bei Doom Eternal nicht. Ne? Du musst deine Waffen nach Monsterart wählen.
Ja.
Und sehr taktisch vorgehen. Und das ist nicht so meins. Und wenn der scheiß Cyberdemon da kommt und ich habe halt nur eine Pumpgun, ich will den auch mit der Pumpgun bearbeiten können. Geht halt dann nicht. Aber so ist es halt. Ist ja egal. Wir haben ja Doom 2016, da kannst du alles mit allem kaputt machen. Und wenn dir langweilig wird, dann sägst du einfach durch alle durch.
Genau. Ja. Ist einfach das Rundeste von allen, würde ich sagen.
Das macht schon verdammt viel Spaß. Stimmt schon. So. Du hast noch, komm, mach mal deins fertig, dann kann ich meinen danach im Schonwaschgang hier abhandeln.
Ja, wir hatten ja auch schon in der ersten neuen Season, hatten wir schon wieder Fallout angeknüpft, mal die besprochen. Mhm. Hatte ich es wahrscheinlich auch schon gesagt. Auch nach Fallout 4 und 76, was ja sowieso so ein Trashfire ist. Aber jetzt anscheinend Dumpster inzwischen Fire. Ganz okay. Nee,
die haben das 5 Jahre lang nachgepatcht, jetzt funktioniert's langsam.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall 1-2 Leute aus meiner Umgebung, die das sehr gerne spielen, immer mal wieder. Kann ich jetzt eigentlich nichts mehr dagegen sagen. Aber es ist halt leider immer noch nicht. Also Bethesda Fallout ist einfach nicht das Fallout, was ich mochte. So, und ich hoffe einfach, dass irgendwann mal noch mal ein neues Fallout rauskommt von hier. Wer sind jetzt Obsidian zum Beispiel, die dann wieder was Geiles zaubern. Aber ich hätte tatsächlich lieber eher sowas Klassischeres wieder. Also die Bethesda-Struktur, die sowieso ein bisschen ausgelutscht, hat man jetzt in Starfield gemerkt, definitiv.
Starfield 98% seiner Playerbase verloren?
Ja, also
spielt halt keiner mehr.
Ist krass. Ich finde, es liegt wirklich nicht am Thema und an der Welt und sowas. Es liegt wirklich an diesem System an sich. Das ist immer gleich aufgebaut. Du hast immer dieselben Struggle und so weiter. Ja, ist einfach nicht mehr so spaßig. Aber ja, für mich ist immer noch Fallout 2 das beste Fallout. Einfach weil, klar, natürlich auch wieder ein bisschen Nostalgie, aber da ist einfach so viel Witz und Erzählung drin, ne? Und ich hatte es auch schon, haben wir das schon durchgenommen? Ja, ich hatte es auch schon letztes Mal erzählt bei Planescape Torment. Ich habe lieber diesen Spielwitz drin, den ich finden kann, wenn man sich drauf einlassen kann, ne? Auf die Stories und sowas. Und ja, mir hat es immer noch im Kopf mehr Spaß gemacht, diese vorgefertigten Animationen zu sehen, ne, wo die Leute da abgemesselt werden in den Kämpfen, als diese ja sehr eher sterile Art, wie die dann in den Folgeteilen irgendwie die Kämpfe abliefen. Ne, also du hast immer noch
Lust. Es wiederholt sich ja auch so krass, ne? Und eigentlich kommt der Spielwitz bei Fallout 3 und aufwärts ja nur dadurch zustande, dass das alles so schlecht ist.
Nee, also versteh mich auch nicht falsch. Also das hat einfach alles schon Spaß gemacht. Auch Fallout 4 hat mir noch mal Spaß gemacht. Ne? Und vor allem da diese verstrahlte Gebiet da, das fand ich wirklich cool. Aber dann am Ende hast du das Gefühl, okay, ich habe jetzt eigentlich nichts Interessantes gefunden, so wirklich. Also ultimativ lässt sich dann doch kalt. Und ich fand das bei Fallout 2 immer anders, weil da hattest du dann immer plötzlich irgendeine Lösung zu einem Problem, die du vorher noch nicht gefunden hattest, ne? Hast irgendein Detail gefunden. Auch ganz obskure Sachen halt, die da gar nicht mehr so gehen in diesen neuen Spielen, dass du irgendwie mit dem, du konntest irgendwie so ein New Reno, so ein Gangster-Syndikat da aushebeln, ne? Aber nur wenn du irgendwie mit der Frau von dem Gangster-Boss gepennt hast, wenn dein Charisma und so gut genug war, dann hat die im Schlaf einfach die Safe-Kombination ausgeplappert, ne? Hat im Schlaf geredet und dann konntest du sein Safe ausräumen und da war irgendwo ein krasses Item drin, was du so nicht nur so kriegen konntest. Das waren einfach so Details, die sind völlig verloren gegangen dann in den neueren Spielen.
Ich glaube, Tobi, wir müssen, wenn jetzt kommt ja auch die Fallout-Fernsehserie raus, ne?
Ja.
Die wohl ja sehr gut dann sein soll, also für alles, was man bisher gesehen hat. Wir müssen aber nochmal einen Fallout-Teil machen für einen Podcast, weil wir sind inzwischen so weit, dass man da eine sehr gute Analyse drüber machen kann über die Fallout-Spiele. Und ich will die jetzt nur so anreißen, was du gerade meintest. Ich stimme dir in allen Punkten überein und ich bleib bei meiner Aussage von gerade eben, dass der Witz in den 3D-Fallout-Spielen dadurch zustande kommt, oder viel von dem Witz dadurch zustande kommt, dass das Situationskomik ist, die durch komische Animationen passiert, durch schlechte Dialoge, die vielleicht gar nicht schlecht geschrieben sind, aber einfach schlecht rübergebracht werden oder sonst was, ne? Und ganz wenig eigentlich beabsichtigter Witz ist, der da in dem Spiel drin ist. Und dass die Problematik ist, höher, schneller, weiter. Also der Anspruch der Entwickler ist so hoch, eine große Open World dem Spieler zu präsentieren, weil das anscheinend ein Selling Point ist. Haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten.
Ja.
Im Vergleich zu, macht die Welt kleiner, aber dafür glaubhafter oder interessanter. Wenn du bei Fallout durchs Wasteland durchläufst, da siehst du, wie krass der Druck ist, alle 20, 30 Meter irgendwas zu platzieren, was halt irgendwie anders aussieht als der Rest, was okay ist, ne? Wenn man bedenkt, so ja, der Spieler, der läuft halt nur mit Spielgeschwindigkeit da durch die Welt, aber das ist ja in den 2D-Fallout-Spielen anders. Da ist ein ganz anderes Traversal möglich und die Open World ist auch nur vorgegaukelt, ne? Also das bringt halt nichts, wenn du da einfach irgendwie rumhampelst, weil da ist auch nichts. Warum auch? Warum sollte da auch was sein? Das ist halt, der Planet ist fertig. Da ist nichts außer Tod und Verderben und du verdurstest halt, wenn du da unterwegs bist. Und der Druck ist halt komplett raus bei diesen Fallout-Spielen, weil sie gemerkt haben, dass die Action wesentlich wichtiger ist. Und die Action nimmt immer mehr Überhand bei den neueren Fallout-Spielen.
Ja.
Na, aber die Story, es werden nicht besser. Also bei Fallout 4, ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles war, was am Ende darauf hinausgelaufen ist mit den ganzen Synths und der, weiß ich nicht, was für eine Scheiße, die sie da dir präsentiert haben. Und am Ende jagst du alles hoch und freust dich. Das, müssen wir vielleicht noch mal einen Podcast-Teil drüber machen und mal gucken, wo es dann eigentlich noch hingehen könnte mit einem nächsten Fallout-Spiel. Weil vor der gleichen Herausforderung sitzen die bei Bethesda auch. Die haben halt ihre IPs, haben halt gemerkt, wenn sie jetzt einfach nur einen Reskin machen von Fallout und das Starfield nennen, bringt's das irgendwie am Ende auch nicht.
Was ist denn das nächste Projekt von Obsidian? Die haben doch irgendwas in der Mache. Ach ja, dieses komische Avowed, ne? Kannst du dich erinnern? Das war einer dieser Trailer, die sie letztens gezeigt haben. Und Outer Worlds 2 gibt's wohl.
Ja.
Also Outer Worlds fand ich tatsächlich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Also es war auch auf hohem Niveau ein bisschen enttäuschend. Aber definitiv hatte viel mehr Charakter wieder als die Fallout-Games. Skyrim würde ich gar nicht damit rein. Skyrim funktioniert irgendwie wieder anders übrigens, ne? Das muss ich dazu sagen. Also Skyrim finde ich eigentlich ziemlich geil. Aber das hat einfach auch wieder andere Qualitäten so für sich.
Irgendwie. Für mich ist Skyrim halt ein Witz. Aber ich bin da nie richtig reingekommen. Das ist vielleicht das Problem. Ich habe das auch gespielt und auch stundenlang gespielt. Und für mich ist es einfach nur, dass ich nach Dungeons in dem Spiel gesucht habe, reingegangen bin und alles zerkloppt habe.
So. Ja.
Ich bin halt anscheinend nicht der Skyrim-Spieler. Aber ich kann es nachvollziehen, dass man Fallout 2 besser findet als ein 3D-Fallout. Hättest du jetzt sowas gesagt wie Fallout Tactics, findest du das beste Fallout, dann könnte es schwierig werden.
Das habe ich einmal durchgespielt und aber auch nur am Ende mit Cheats, weil das war so absurd schwer.
Oder wie hieß das andere, Brotherhood of Steel?
Ja, das habe ich tatsächlich sehr gerne gespielt damals auf der Xbox.
Naja,
okay. Aber ich war auch, also damals war ich wirklich total in diesem Universum drin und fand das so geil.
Ich habe noch Fotos von dir, wie du die Fallout 3 Legendary Edition in die Kamera hochhältst. Und ich glaube, mehr als zwei Arme in die Luft streckst, als du diese Minute in der Hand hast.
Ach ja.
Aber vielleicht ist jetzt die Zeit, ne? Wenn wir sagen, dass es total in ist, PlayStation-artige Spiele zu machen, ist vielleicht auch die Zeit, so pre-rendered Background 2D-Top-Down-Spiele nochmal zu machen. Ist halt sehr aufwendig, ne?
Mal schauen.
Na gut. Ja. Ich habe noch zwei Spiele hier, die können wir aber Hand in Hand, können wir die durchgehen, finde ich.
Mhm.
Weil das eine Spiel, beide Spiele sind Spiele, die man gespielt haben muss. Ich bin da ja sehr hart, was das angeht. Na, auch bei meinen Schülern, wenn ich das denen mitgebe. Na, ich mache ja diese Dozenturen seit einer ganzen Weile und mache da immer Game Design Zeugs und so. Und am Ende gibt's eine Prüfung. Und bei der Prüfung stehen immer zwei Spiele zur Auswahl. Das ist immer ein Zelda und ein Mario oder so. Oder jetzt ist, glaube ich, Metroid inzwischen, was ich denen da mitgebe. Und dann heißt es immer, ja, können wir uns nicht ein Longplay davon angucken, um die Prüfung zu machen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber das sind Spiele, die man gespielt haben muss, wenn man Spieleentwickler sein will. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Das ist dann so eine Antwort. Ja. Willst du denen dann mitgeben? Ne? Also.
Aber wie willst du denn das Spiel verstehen, ohne das selber mal probiert zu haben? Also, wie das zusammenspielt dann?
Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe mir dieses Longplay, also ich habe dann Longplays rausgesucht, mir angeguckt, wie lange man dann tatsächlich braucht. Ja, du guckst immer bei How Long to Beat. Ich habe halt auf die Longplay-Dauer geschaut, das ist halt 4 Stunden. Und wenn du halt nicht bereit bist, 4 Stunden deines Lebens zu investieren, um eines der Spiele überhaupt spielen zu können, schwierig, was es mit der Karriere dann am Ende macht. Gibt bestimmt Spieleentwickler, die haben noch nie Super Mario World gespielt oder Super Mario Land 2, aber weiß ich nicht, ob das denn die besseren Spieleentwickler sind.
Ach, schwierig zu sagen, weil es gibt einfach, es ist ja so ein breites Thema und du redest ja über bestimmte Genres, weißt du, keine Ahnung, ob das jemandem was bringt, der dann sein Leben lang nur Strategie machen will oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das bei Regisseuren ist, ob es irgendeinen Unterschied macht, ob du halt ein breites Genre.
Ich kann dir sagen, dass es bei Regisseuren gibt es eine Liste an Filmen, also in der Filmschule, wenn du Filmregisseur in der Filmschule lernst, dann gibt es eine Liste an Filmen, die du geguckt haben musst. Ganz einfach.
Mhm.
Wenn du nicht geguckt hast, bist du halt raus. Und auf der Liste steht sowas wie Citizen Kane und so, ne? Und da steht auch Reservoir Dogs drauf und so Krams, ne? Da steht alles Mögliche drauf auf der Liste, aber die musst du einfach geguckt haben. Ich verstehe das auch, dass das ein Unterschied ist, ob du dir einen 2-Stunden-Film reinpfeifst oder ein 12-Stunden-Spiel. Aber wir reden hier von Super Mario World. Das musst du gespielt haben. Du musst begreifen, was das ist. Und wenn du dann noch weißt, wie das eigentlich so zustande gekommen ist mit dem Spiel und was der Hintergrund war und dass der Anspruch von Nintendo war, eine Tech-Demo zu liefern für eine Konsole, als, guck mal, das kannst du alles machen mit dem Ding. Und am Ende ist es, also die Tech-Demo, eines der geilsten Spiele überhaupt geworden auf der Konsole, dann sagt das schon eine Menge aus. Also, was die Leute zu dem Zeitpunkt bei Nintendo einfach drauf hatten.
Ja.
Ja, das ist abgefahren. Also, das eine Spiel ist Super Mario World fürs Super Nintendo. Ach ja, ein anderes Argument ist übrigens, das Spiel kann man nicht mehr kaufen. Wie können wir das denn spielen? Die sind so geil. Aber ich habe inzwischen das perfekte Gegenargument. Doch, kannst du kaufen. Kannst auf der Switch einfach kaufen, Super Mario World, fertig.
Ja.
Ja, aber ich habe keine Switch. Ich habe nur einen PC. Ja, dann bist du hier falsch. Ja, weiß ich nicht, ne? Die suchen ja Argumente, um das dann nicht spielen zu müssen.
Ja.
Oder die Prüfung nicht schreiben zu müssen. Also Super Mario World. Und das andere ist, also von meinen Lieblingsspielen, Super Mario Land 2 auf dem Game Boy. Und auch da ist der Soundtrack der Hammer. Mhm. Bei beiden Spielen übrigens.
Ja.
Wenn du den Overworld-Soundtrack von Super Mario World anmachst, bist du sofort im Spiel drin. Und wenn du von mir aus bei Super Mario Land 2, weiß ich nicht, Moon, den Soundtrack vom Mond anmachst, bist du sofort drin. Oder hier den aus dem mechanischen Mario, Oder auch von dem ersten Level. Ja, genau. Es ist super, das Spiel, wirklich. Es ist das Spiel, wo du die Musik hörst und das Spiel aus dem Kopf spielst. Mein Gott, und es ist so viel besser als der erste Teil auf dem Game Boy.
Ja, das auf jeden Fall.
Und es sind halt zwei komplett verschiedene Teams gewesen, die diese Spiele gemacht haben. Und beide sind gleichzeitig rausgekommen und beide sind richtig geil gewesen. Haben nichts miteinander zu tun, vollkommen verschiedene Ansätze für ein Super Mario-Spiel. Das eine ist von dem Game Boy-Entwickler, von Gunpei, weiß ich nicht, was wie er hieß. Und das andere ist von dem Miyamoto-Team gemacht worden. Mhm. Also von dem Research and Development-Team von Nintendo. Und man merkt das auch, ne? Die Gegner sind anders, die Welten sind anders, das ganze System, was hinter den Spielen steht, ist anders, weil der Gameboy-Typ hat sich halt einen Scheißdreck drum gekümmert, wie Mario funktioniert und hat einfach seine eigene Welt dafür erfunden. Das ist schon richtig geil.
Und Blackjack. Also, und
letztendlich schon, ne? Also letztendlich hat er halt alles auf den Kopf gedreht, ne? Im ersten Spiel kämpfst du gegen Chinesen.
Ja. Hopping, also, du meinst die Hopping Vampires da.
Ja, das sind halt chinesische Geister, gegen die du kämpfst. Als Japaner, beziehungsweise als japanischer Italiener.
Japanisch-italienischer
Klempner.
Klempner aus dem Pilzkönigreich.
Eigentlich Zoowärter. Ach, super. Also, ich bin bis heute noch froh, dass mir meine Mutter den Gameboy mit Super Mario Land 2 gekauft hat und ich nur mir bei Freunden nur Teil 1 ausleihen musste und bei Teil 1 geflucht habe, wie schwer das eigentlich ist. Also gerade zu den letzteren Level. Da war Teil 2 schon wesentlich angenehmer und ich habe auch Jahre gebraucht, um Wario am Ende besiegen zu können. Also ich bin oft bis ins Schloss gekommen, aber der scheiß Wario, der hat's mir gegeben, ne? Das Schloss und danach direkt Wario zu bekämpfen, da habe ich viele Liter Schweiß in den Gameboy reingedrückt, bis das der Fall war. Und auf der anderen Seite Super Mario World, das Spiel hat, glaube ich, bis heute Stellen, wo ich mir an den Kopf kratze, wie hast du das damals geschafft? Gerade die Star Worlds, wo du dann mit Yoshi, also wo du Yoshi missbrauchen musst, um bis zum Ende des Levels zu kommen. Das, also da weiß ich noch, wie ich bei Hendrik im Keller sitze, und ich hatte ja nie ein Super Nintendo und dementsprechend auch nicht Super Mario World, hab immer nur bei Freunden gespielt. Beim Hendrik im Keller sitze, und wir spielen das auf dem Fernseher und wir versuchen halt, das irgendwie hinzukriegen und schaffen dann eins von diesen Sternwelten und liegen uns weinend und lachend in den Armen. Meine Güte, ey, das war wirklich super. Mario World.
Ja, also ich hab's ja schon oft erzählt, Super Mario World kann ich absolut nicht. Es ist einfach, ich bin so schlecht darin. Ich müsste das halt wirklich dann auch als Kind nochmal nachholen. So.
Es ist viel Massenmemory bei dem Spiel.
Aber also, Super Mario Land 2 hatte ich damals auch und ich hab's auch bis zum Erbrechen gespielt und ich konnte das irgendwann im Schlaf, also auch bis zum Ende durchspielen und Wario auch im Schlaf fertig machen. Irgendwann. Ich hab's einfach so lange probiert, bis ich's konnte.
Naja.
Ich hatte so die zwei, drei Spiele oder so, wo ich dann einfach durchgerannt bin und ich wusste alles auswendig. Und
Super Mario Land 2 ist das Spiel, was ich mir als ROM-Hack nochmal als Cartridge gekauft habe. Also da gibt's eine Color-Cartridge-ROM-Hack-Variante. Das ist, also da habe ich nicht viele von. Dieses Super Mario Land 2 ist eben eines von diesen Games. Das ist echt abgefahren. Also sagt viel über ein Spiel aus, wenn du dir sogar eine illegale ROM-Hack-Variante davon mit Echtgeld kaufst. Ja, die gehören auf jeden Fall dazu. Aber wenn wir die nächste Folge machen, gibt's noch ein paar abgefahrenere Spiele, die auf der Liste landen, die, glaube ich, nicht so offensichtlich sind für die meisten Leute. Ja.
Ja, bin ich mal gespannt.
Wieder durch für heute, ne? Meine Güte, das geht immer schnell. Wie findest du das jetzt mit der einstündigen, in Anführungszeichen, ja, einstündigen Folgen? Passt eigentlich ganz gut, ne?
Ja, ich denke schon. Themen.
So, mal schauen, wie sich das entwickelt.
Also, es hilft ein bisschen, sich kurz zu fassen.
Ja, ich gucke die ganze Zeit immer auf die Uhr, ne, und ich sehe schon, oh Gott, Gordon, du hast noch zwei Spiele und die Zeit ist eigentlich schon rum, ist egal, jetzt mussten wir einmal durchziehen hier. Diese eine Stunde ist ja auch nur ungefähr.
Ja, mal Daumen.
Also, ja, okay. Gut, haben wir es hinter uns gebracht. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen euch an eure eigene Kindheit so zurückversetzt gefühlt habt, ne? Also wenn ihr selber an die Spiele denkt, vielleicht sind da ja Spiele dabei gewesen, die ihr selber als Kiddies gespielt habt, so wie wir, oder als junggebliebene Erwachsene, so wie Tobi mit Doom 2016.
Oder die ihr jetzt als in Nicht-Longplay-Version nachholen wollt,
tatsächlich, ja, genau,
selber spielen.
Also Planet Zeit 1 wird halt schwierig, das jetzt nochmal zu spielen.
Ja, ja.
Aber ihr könnt halt, wie gesagt, die anderen Spiele spielen. Ne? Die sind ähnlich gut, wenn nicht sogar besser. Also Planet Side 2 macht eigentlich alles besser als Teil 1. Und kann man ja anscheinend immer noch spielen. Ist auch keine toxische Community.
Ich wünschte halt, ich könnte immer diese Tutorials dann, wie man das zum Laufen kriegt, hinzufügen. Aber die sind ja instant dann wieder veraltet. Ja,
Ich gehe gerade über die alten Artikel auf der Webseite und bin bei Tomb Raider hängen geblieben. Und da haben wir auch verwiesen auf einen eine tolle Tomb Raider Reportage auf YouTube. Video ist privat. Scheiße. Ach ja,
gut. Shit.
Ja, egal. Also ja, das Internet ist vergänglich und Tutorials leider auch. Okay. Wenn ihr uns zum Beispiel dabei zugucken wollt, wie wir über den Quatsch hier reden, den wir so verzapfen, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auf Twitch zu tun. twitch.tv/videogamecast. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 20.15 Uhr, beste Primetime. Ich weiß nicht, was gerade in Konkurrenz läuft zu uns, aber bestimmt irgendwie sowas wie hier Temptation Island oder sowas. Keine Ahnung. Ne? Also irgend so ein, oder der Bachelor. Ich glaube, wir treten gerade gegen den Bachelor an. Also könnte schwierig werden. Und wenn ihr noch nicht genug auf die Ohren bekommen habt von uns, dann uns gibt's mehrmals. Ich glaube, mit über 100 Folgen aktuell auf allen Podcatchern dieser Welt, sei es Spotify oder Overcast, da weiß ich nicht, was es alles draus gibt. Wir sind überall, ihr kommt nicht um uns herum. Und wann kommt die Folge online eigentlich hier, die wir gerade bequatschen? Ungefähr so?
Die kommt ungefähr, lass ich mal schauen.
Ende März wahrscheinlich, ne?
Frühestens Ende März, ja.
Ah, ihr hättet auch die Möglichkeit gehabt, muss ich jetzt schon sagen, uns auf einem Event zu sehen. Wir sind auf den, was ist das nochmal? Wo sind wir da in Essen? Wie heißt der Quatsch? Podcast?
Podcamp.
Podcamp. Da sind wir unterwegs. Inkognito. Aber quatscht uns mit den geheimen Hand- und Fußzeichen eines jeden Podcasters an. Seid ihr nicht die Typen aus dem Radio? Dann reagieren wir drauf und geben euch gerne Autogramme auf die Stirn. Ja, also uns sieht man auch draußen. Gut. Und ansonsten, keine Ahnung, könnt ihr euch auch die anderen Podcasts aus dem Netzwerk anhören, von die besten Podcasts der Welt. Vielleicht ist der Tobi ja so nett und schneidet wieder was ans Ende von irgendeinem anderen Podcast im Netzwerk. Werdet ihr jetzt gleich hören. So.
Jo. Schauen wir mal.
Lamentiert. Gordon hat alles runtergebildet und Tobi, jo.
Schauen wir mal.
Du darfst das Outro machen.
Gerne. Jo. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Schauen wir mal.
Wenn es wieder heißt.
Ah, hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Ich dachte, er wollte sich nur vor dem Treffen treffen. Das ist besonders. Nein, eigentlich war das so nur
Ich finde ich übrigens gut, dass du Bonn schon gesagt hast, weil das ist bremisch. Also ich war
da. Was soll ich denn sonst sagen?
Bum, bum. Ja, Schabonschen. So sagen wir das. Ich habe ja auch meinen 1,4 Liter Cup hier jetzt neben mir stehen mit Strohhalm. Mhm. Ich habe endlich eine passende Tasse. Und der Zahn im Rücken ist ein Anti-Stress-Zahn von meiner Zahnärztin. So ein Schaumgummi-Dingsi.
Das heißt, wir sind absolut vorbereitet, um jetzt die Folge 16 vom Comic-Klatsch aufzunehmen. Sandra ist mit dabei.
Hi, ja. Erstmal runterschlucken. Hallo, Ariane. Guten Morgen.
Moin. Moin, moin. Ah nee, das ist ja wieder gesabbelt.
Das ist zu gesabbelt, genau.
Ich bin Ariane, aber wir reden heute ganz viel über Comics, also darf ich auch mal sabbeln und moin, moin sagen. Wer heute leider nicht dabei ist, ist Melli. Die ist leider schon wieder out of order. Es ist einfach momentan eine Krux. In Wirklichkeit sind Sandra und ich ja auch immer verhalten am Husten. Mhm. Aber eigentlich irgendwie noch fit.
Ja.
Also Erfahrung habe ich auch mal im Bonschen im Mund.
Ja, die Kekse helfen nicht wirklich. Aber ich habe hier so Lutschpastillen. Da hört ihr die Packung. Ja, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb es jetzt ein bisschen gedauert hat, bis diese Folge rausgekommen ist. Weil, bis wir jetzt aufnehmen konnten, weil da waren so einige Widrigkeiten. Unter anderem eine zweite Corona-Infektion bei mir über Weihnachten. Und irgendwie hatte jeder irgendwie was. Ja.
Ja. Wir hatten versucht ja für euch dieses Silvester-Live auf YouTube zu machen. Auch gab es dann Probleme.
Versucht.
Technischer Natur erstmal auf YouTube. Keiner konnte Sandra hören. Melli musste sich leider morgens dann doch noch abmelden, kurzfristig. Wir haben das für euch dann das Ganze zu zweit halt auf Instagram verlegt. Also wir waren gar nicht so lange weg, wie ihr das jetzt vielleicht aus eurem Podcatcher denken mögt. Da habt ihr uns das letzte Mal wahrscheinlich so irgendwie im November gehört. Wir waren Ende Dezember eigentlich für euch da, halt nur auf Instagram und vor allen Dingen auf YouTube, auf dem Comic-Catch-Kanal auf YouTube könnt ihr unser schönes 2 Stunden, 10 Minuten Gespräch durchaus wiederfinden. Da waren wir für euch da. Es heißt, wir haben schon noch irgendwie was geliefert, nur nicht für den Podcatcher geeignet. Das war alles ein bisschen zu chaotisch, zu viele Lücken, als dass wir das hätten irgendwie sinnvoll für euch zusammenschneiden können, leider.